Und los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Ursula Voss-Henrich. Und ich starte jetzt mit Ihnen akustisch ins All. Heute am Heiligabend blicken wir im RBB 24 Inforadio den ganzen Tag in die Sterne. Und in der nächsten halben Stunde sprechen wir über Raumfahrt und Satelliten, über die wirtschaftliche, politische und militärische Bedeutung des Weltraums.
Was ich schon merke, ist, dass die Raumfahrt jetzt überall boomt.
Ich glaube, Raumfahrt ist Leidenschaft.
Was mich beeindruckt oder erfreut, ist, dass Deutschland, ich sage mal, aufgewacht ist.
Stimmen von der Raumfahrtmesse Spacetech Ende November in Bremen. Zuletzt hörten wir Walter Pelzer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Deutschland ist aufgewacht, hat er gesagt. Das heißt, die Bundesregierung investiert in den kommenden Jahren Milliarden in Satelliten- und Raumfahrtprojekte. Warum? Was ist das Ziel? Und wie sieht die nahe Zukunft der Weltraumpolitik aus? Darum geht es in der nächsten halben Stunde. Zunächst blicken wir aber nach China, neben den USA und Russland, eine der großen Weltraummächte. Über die Rolle der Raumfahrt in der chinesischen Politik berichtet Jörg Poppendiek.
Ende Oktober am Weltraumbahnhof Jiuquan. Es sind Bilder wie bei einem Popkonzert. Eine riesige Menschenmenge steht dicht gedrängt an einem Zaun und jubelt ihren Stars zu. Keine Musiker, sondern Taikonauten. Drei Männer auf dem Weg zur chinesischen Raumstation. Sie genießen das Bad in der Menge. Langer Marsch, so heißt die Rakete, die die drei Taikonauten ins All bringt. In Anlehnung an den langen Marsch der roten chinesischen Armee in den 30er Jahren. Der gilt in der Propaganda der kommunistischen Partei als ein heldenhafter Sieg über immense Schwierigkeiten. Schon die erste Trägerrakete 1970 hieß deshalb Langer Marsch. Im Kontrollzentrum des Weltraumbahnhofs beobachten die Mitarbeiter den Start der aktuellen Mission. Alles läuft wie geplant, berichtet der Chef Sun Jushun. Das Raumfahrzeug funktioniert normal. Hiermit erkläre ich die bemannte Raumfahrtmission Chenzhou 21 für einen vollen Erfolg. Die Drei-Mann-Crew wird während ihres Aufenthalts mehrere Experimente durchführen. Sie hat auch vier Mäuse dabei. Eine Premiere. Die Taikonauten sollen mehr über Reproduktion von Säugetieren in der Schwerelosigkeit herausfinden. Populärwissenschaftliche Bildungsarbeit nennt das die zuständige Behörde. Sie wirbt um künftige Talente für die chinesische Raumfahrt. Es ist voll an diesem Donnerstagvormittag im Planetarium. Eltern mit ihren Kindern aus anderen Provinzen sind da und zahlreiche Schulklassen aus Peking. Kinder in Schuluniform und mit roten Halstüchern. In zweier Reihe ziehen sie durch die Ausstellungsräume. Was besonders gut ankommt, die Ausstellung zur chinesischen Mondfahrt inklusive Fotomöglichkeit im Raumanzug. Auch bei Chang Zuwen, der mit seinem 10-jährigen Sohn gekommen ist. In den 80er Jahren hatten wir keine Ausrüstung für die Raumfahrt und keine Erfahrung. Da war alles noch ein großer Traum. Wir erforschen den Mond kontinuierlich. Am Ende werden wir wahrscheinlich den Mond bewohnbar machen. China wird in der Raumfahrt auch immer besser. Ich habe dazu hier Videos gesehen. China soll im Jahr 2028 die USA technologisch überholen. Der Stolz von Vater und Sohn auf die Mondpläne ihres Landes ist kaum zu überhören. China investiert unter Staatschef Xi Jinping hohe Summen in die Raumfahrt. Bis 2030 will die Volksrepublik eine bemannte Mission zum Mond schicken. Die Regierung wirbt massiv dafür. Sie verbindet die technischen Erfolge direkt mit der Erzählung eines starken, modernen Chinas unter der Führung der Kommunistischen Partei. Die wird erstmals explizit den Begriff Weltraummacht in einen Fünfjahresplan aufnehmen, berichtet Wang Wen von der Renmin-Universität. Beim Begriff Weltraummacht geht es um zwei Dinge. Chinas zukünftige Raumfahrtindustrie soll die Welt anführen und zu einer der mächtigsten der Welt werden. Außerdem soll die Raumfahrtindustrie unser Land stärker machen. Darum geht es beim Begriff Weltraummacht. Die kommunistische Partei weist bei ihren Mondplänen die Bevölkerung hinter sich, auch weil Raumfahrt in China hip ist. Raumfahrterlebnisse und Fanartikel sind beliebt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ein Fotoshooting in der Steppe im Taikonautenanzug für Social-Media-Profil, Die Trägerrakete als Schlüsselanhänger, Panda-Bären in der Weltraumstation oder Bier mit Mondlogo. Peggy ist die Besitzerin eines Geschäfts im Norden Pekings in einer beliebten Einkaufsgegend. Sie hat sich spezialisiert auf Raumfahrt-Fanartikel. Die Unternehmerin denkt bereits nach über den nächsten großen Schritt Chinas als Weltraummacht.
Now our technology limited.
Noch limitiert uns der Faktor Technik. Deshalb können wir noch nicht in die weitere Ferne fliegen. Der Mond ist unser nächster Planet. Das ist das, was wir uns deshalb vorstellen können. Aber wenn wir erstmal auf dem Mond gelandet sind, vielleicht ist dann der Mars der nächste Planet, den wir angehen können. Das ist unser Traum.
China und seine Weltraumpläne, Jörg Poppendieck berichtete. An die chinesischen und US-amerikanischen Weltraumprojekte reichen die europäischen bei weitem nicht heran. Aber es wird in hohem Tempo aufgerüstet. Vor allem die Bundesrepublik legt sich gerade mächtig ins Zeug. In den nächsten Jahren sollen 35 Milliarden Euro in Weltraumprojekte fließen. Schon jetzt ist Deutschland bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA mit über 5 Milliarden Euro größter Geldgeber. Mit Dorothee Bär gibt es zum ersten Mal eine Ministerin für Raumfahrt. Was verspricht sich die Bundesregierung davon? Das habe ich Dr. Antje Nötzold gefragt. Sie ist Senior Researcher im Projekt Support for Arms Control in Space an der Universität der Bundeswehr in München.
Nun, es zeigt jetzt zum einen, dass die Bedeutung des Weltraums auch in der politischen Wahrnehmung angekommen ist. Also der Weltraum ist eben in seiner wirtschaftlichen, in seiner strategischen Bedeutung essentiell mittlerweile für moderne Gesellschaften, für moderne Staaten. Es ist eben wichtig, dass wir Fähigkeiten im Weltraum haben und die möglichst eben auch selbstständig haben, um eben hier nicht von anderen Staaten abhängig zu sein. Also man kann immer sagen, wer den Weltraum kontrolliert, kontrolliert die Erde, und so ähnlich kann man das eben auch sehen. Also der Weltraum ist ein Raum für Forschung, ist ein Raum auch für Sicherheit und ein wirtschaftlicher Raum, und das sieht man jetzt, dass eben das in allen Bereichen politisch adressiert wird.
Können Sie Beispiele nennen, wo es ganz konkret wird?
Also jeder von uns kommt mehrfach täglich in Kontakt mit weltraumbasierten Systemen. Und da geht es nicht mehr nur um die Fernsehübertragung oder um die Navigation, sondern mittlerweile werden Industrien, Wirtschaften gesteuert. Also wir sehen eben, dass der ÖPNV, Energienetze, Flug- und Verkehrsverbindungen werden eben über satellitenbasierte Systeme gefahren. Es gibt moderne Kommunikationssysteme, die Daten für Position, Navigation and Timing, also diese hochpräzisen Navigations- und aber auch Zeitsignale, also keine Geldtransaktion, kein Bezahlen mit einer Geldkarte oder eine Börsentransaktion läuft ohne diese weltraumbasierten Systeme, also ohne diese hochpräzisen Zeitsignale, die wir eben auch über diese Satelliten haben. Das heißt, Wirtschaften, Gesellschaften sind abhängig davon.
Was würde denn passieren, wenn sich die Bundesregierung da raushält, oder was würde das politisch bedeuten?
Nun, wenn wir uns raushalten, was wir in einzelnen Bereichen ja auch getan haben die letzten Jahre, bedeutet das eben, diese Lücke von anderen gefüllt wird. Das heißt, wir werden dann eben mehr und mehr abhängig von Systemen anderer Staaten. Das kann man im wirtschaftlichen Bereich natürlich als Konkurrenz sehen. Wir sehen es ja jetzt aber auch, was es eben bedeutet, wenn einzelne Unternehmen eine besonders große Marktmacht haben. Also sobald sie über Weltraumwirtschaft reden, ist immer der große Elefant mit Namen Elon im Raum. Das heißt also, da genau daran sieht man es eben, was es bedeutet, wenn man eben nicht, auch wirtschaftlich nicht mitspielt, dass sich eben dann hier bestimmte Abhängigkeiten ergeben. Aber wir sehen das auch ganz stark sicherheitspolitisch. Also hier haben wir eben über viele Jahre versäumt, uns auch da zu investieren, und sind eben hier sehr stark eben von amerikanischen Daten, von amerikanischen Systemen eben auch abhängig geworden.
Im Moment dreht sich die Diskussion ja vor allem um Satelliten, wer wie viele Satelliten ins All schickt, nicht nur um Kommunikation, es geht ja auch um die Sicherung von Satelliten. Das heißt, bis jetzt sind es noch weitgehend Auseinandersetzungen um Plätze vielleicht in der nahen Erdumlaufbahn, aber was gibt es da für Konflikte schon jetzt um Satelliten und Strategien in dieser Richtung?
Wenn Sie die Zahlen sehen, welche Menge an Satelliten gelauncht werden, also die Zahlen explodieren ja geradezu. Wir hatten im Jahr 2010 1.000 aktive Satelliten im Weltraum. Wir sind jetzt bei, ich glaube, 13.000 haben wir schon geschafft an aktiven Satelliten. Allein dieses Jahr, die neuesten Zahlen, sind nur dieses Jahr 3.000 neue Starlink-Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht worden. Und wenn Sie die Zahlen anschauen, dann geht man davon aus, dass mittlerweile jede Woche mindestens 50 neue Satelliten in den Weltraum gebracht werden. Es sind sehr konservative Schätzungen, die sagen, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren um die 40.000 neue Satelliten haben werden, alleine durch diese großen Megakonstellationen, die ja geplant sind, den Aufbau von Starlink, Amazon Leo, die Chinesen Starshield, die militärische Variante in den USA, und die Chinesen planen auch 2 Megakonstellationen oder haben schon begonnen, 2 Megakonstellationen mit jeweils 13.000 bis 14.000 neuen Satelliten in den Weltraum zu bringen. Was hinzukommt, Sie hatten es ja auch erwähnt, die Systeme zu schützen. Und da sehen wir auch mittlerweile einen Wettlauf um die sogenannten Counterspace-Fähigkeiten. Eben die Funktionsfähigkeit der Systeme von anderen Satelliten zu stören, bis hin zu zerstören. Das kann von dem Cyberangriff, von elektromagnetischen Impulsen bis hin zu dem Angriff im Weltraum, sogar Nuklearexplosionen im Weltraum. Das ist das komplette Spektrum. Und wir sehen, dass immer mehr Staaten daran arbeiten, ihre Möglichkeiten, ihre Counterspace-Fähigkeiten eben auszubauen, um eben in der Lage zu sein, die Systeme der anderen zu stören, zu zerstören zu können, aber auch damit ihre eigenen Systeme zu schützen. Und das ist auch ein Bereich, wo die 35 Milliarden in Deutschland in militärische Raumfahrtsysteme reingehen sollen. Und zwar aber hier, um unsere Systeme auch schützen und verteidigen zu können.
Das heißt, die Bundesregierung investiert jetzt auch zunehmend in sogenannte Wächter- oder Bodyguard-Satellitensysteme.
Genau.
Ja, und inzwischen ist es ja auch soweit, dass Kriege im Weltraum entschieden werden. Wenn man jetzt dieses Beispiel Ukraine nimmt, die Abhängigkeit von Satellitensystemen eben auch von Privatanbietern wie Spacelink. Das heißt also, in Zukunft werden Kriege dann von privaten Unternehmen unter Umständen entschieden, oder?
Entschieden würde ich nicht sagen. Es gibt 2 ganz essentielle Entwicklungen, die wir in der Ukraine sehen. Also zum einen, wir sprechen mittlerweile in der Ukraine vom ersten Two-Side-Space-War, also in dem eben beide Seiten massiv Weltraumfähigkeiten nutzen. Interessant ist jetzt hier, dass, was wir in der Ukraine sehen, mit dieser Geschwindigkeit, die wir jetzt hier haben, mit dieser Menge auch in kommerziellen Systemen, dass der Weltraum in der taktischen Ebene der Kriegsführung angekommen ist. Also nicht mehr nur strategisch zur langfristigen Aufklärung, sondern wirklich taktisch Weltraum genutzt wird, Weltraumfähigkeiten genutzt werden, zur Zielerfassung, zur Kommunikation, zur Aufklärung, und dass wir in der Ukraine gesehen haben, dass Kriege im Weltraum auch beginnen können. Also was wir gesehen haben, ist, dass eine Stunde vor Beginn der Vollinvasion ein Satellitenangriff auf das Viasat-Satellitennetzwerk begonnen hat oder von russischen Hackern durchgeführt wurde, um die Satellitenkommunikation der ukrainischen Regierung und des Militärs lahmzulegen, auszuschalten. Das heißt, Weltraum ist hier Teil der Kriegsführung geworden auf verschiedenen Ebenen, beschleunigt eben auch die Kriegsführung, und interessanterweise, dass eben die Ukraine als erster kommerzieller Space War, wie er bezeichnet wird, weil wir eben hier sehen, dass die Ukraine, die vor dem Krieg über keinerlei eigene Weltraumfähigkeiten verfügt hat, das eben durch kommerzielle Systeme ausgleichen konnte. Und ja, wir sehen dann, dass eben kommerzielle Systeme einen wesentlichen Einfluss haben können. Das ist nicht nur Starlink gewesen, das ist aber auch was zum einen die Regierungen mit einplanen müssen, aber auch Unternehmen müssen sich dessen bewusst sein, dass natürlich jetzt ihre Weltraumfähigkeiten, Weltraumdienste, die sie anbieten, natürlich von Konfliktparteien genutzt werden können.
Noch kommen die meisten Investitionen ja von staatlichen Geldgebern. Bisher waren die USA natürlich die größten, Russland, China. Wo steht denn da eigentlich die ESA, die europäische Organisation, im Moment im Verhältnis zu diesen anderen großen Playern, Weltraumgrößen?
Ja, wir müssen halt schauen. Also vor allen Dingen hat Europa die letzten Jahre und letzten Jahrzehnte sehr viel in Exploration, in Innovation, in Forschung investiert. Also gerade die militärischen Ausgaben waren eben im Vergleich auch zu anderen Staaten sehr gering. Das ändert sich jetzt zum gewissen Teil, weil man eben gesehen hat, man muss eben die Systeme auch aufbauen. Und das ist auch nicht der Anspruch weder Deutschlands noch der ESA, mit den Weltraumgroßmächten USA oder China in der Hinsicht gleichziehen können. Gleichzeitig hat man auch wichtige Systeme, mit denen man eben auch beiträgt. Also auch die ESA trägt zur Artemis-Mission bei, mit eben verschiedenen Modulen. Das heißt, man muss sich jetzt hier nicht verstecken. Die ESA hat jetzt einen riesen Budgetaufwachs gehabt und versucht eben auch, das zu investieren, um den kommerziellen Raumfahrtsektor zu stärken. Aber der Ansatz ist natürlich ein anderer. Wir sehen natürlich viel mehr Venture Capital in den USA, die eben, weil generell die Investitionslandschaft anders funktioniert.
Noch gibt es ja die Weltraumstation ISS gemeinsam mit russischen und US-amerikanischen Teams. Und das war ja eigentlich immer so ein Symbol dafür, ein Zeichen, dass man im All über Fronten und über politische Gräben hinweg forschen und zusammenarbeiten kann. Ist das jetzt passé?
gerade wir in Europa sehen die ISS sehr gerne als dieses leuchtende Beispiel, dass man eben im Weltraum zusammenarbeiten kann. Die ISS ist nur noch eine Nutzungsgemeinschaft. Also die Russen und die Amerikaner haben beide gesehen, sie können sie nicht ohne den anderen betreiben. Deswegen werden auch weiter die Astronauten und Kosmonauten zusammen zur ISS gebracht und zurückgeholt. Es ist eine Zweckgemeinschaft. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auch im Weltraum nicht mehr in Zukunft in dem Maße sehen werden. Wir sehen ja auch, dass die Chinesen eine eigene Raumstation aufgebaut haben. Und es ist aber auch schon ein Punkt, wo die Amerikaner, die ja die Chinesen zunehmend als Herausforderer im Weltraum wahrnehmen, die haben ja schon 2019 die Zusammenarbeit der NASA, die ja rein zivil ist, die eine zivile Weltraumagentur ist, mit chinesischen Partnern untersagt. Was eben dazu geführt hat, dass die Chinesen eben dann ihre Weltraumprogramm eigenständig vorangetrieben haben. Also wir werden weiter kooperieren. Weltraum ist ein Teamsport, das sagen auch die Amerikaner. Aber man wird stärker drauf schauen, in welchen Bereichen man mit welchen Partnern eben kooperiert. Auch bei den Weltraumstationen werden wir zukünftig eher sehen, dass es hier dann auf kommerzielle Systeme gehen wird. Und dann muss man schauen, wie reguliert man das, wer eben dann in welchen kommerziellen Raumstationen eben mitarbeiten darf oder auch nicht oder auf die Services in Anspruch nehmen darf oder nicht.
2029 spätestens soll ein deutscher Astronaut oder eine deutsche Astronautin bei einer Mondmission dabei sein. Das war jetzt eine ganz neue Nachricht. Es wurde gejubelt auf deutscher Seite. Ist das eine reine Prestigefrage oder hat das auch strategische Gründe?
Also wir haben eben diese Beteiligung an dem Artemis-Programm und Teil der Partnerschaft ist dann eben auch Plätze für Astronauten in den Missionen zu haben. Die ESA hat bisher nur Plätze für Flüge zum Mond. Also Mondlandungen haben wir bisher keine garantierten Plätze. Im Gegensatz zu den Japanern, die eben zwei Plätze auch für Mondlandungen bereits gesichert haben. Es ist auch nicht noch klar, auf welcher Mission das passieren wird. Also es wird mit Sicherheit nicht Artemis 3 sein, wo die Amerikaner eben auch zurück wollen. Also wir reden hier frühestens von Artemis 4. Jetzt muss man generell sagen, dass wir auch schauen müssen nächstes Jahr, wie überhaupt Artemis insgesamt weitergeht. Also das heißt, es ist sehr prestigeträchtig, weil natürlich auch das einen gewissen Schub für die Europäer bringt, eine Sichtbarkeit für die Europäer bringt. Die Amerikaner werden sehr darauf achten, dass natürlich zuerst die Amerikaner zurück zum Mond kehren, dass genau was angekündigt wurde, eine Frau, a Person of Color zum Mond zurückkehrt und dann werden eben auch die Partner drankommen. Also die Amerikaner sind hier ganz klar im Lead, auch in Artemis, in der Artemis-Mission.
In dem Zusammenhang auch die Frage, ja, Bodenschätze eventuell im All auch zu heben, irgendwann, wenn es dann wirtschaftlich werden könnte. Auch Mondmissionen haben ja durchaus so Ambitionen, eventuell Space Mining, Weltraumbergbau, seltene Erden, Bodenschätze auf Asteroiden. Ist das alles Zukunftsmusik oder ist das durchaus konkret und ernst zu nehmen?
Also ich würde hier eine Unterscheidung machen zwischen dem Mond und den Mondressourcen und Space Mining auf Asteroiden. Beim Mond ist das sehr ernst zu nehmen und das wird auch passieren, wenn man eben sich anschaut, dass die Pläne der Amerikaner, aber auch der Chinesen sind, eine permanente Mondstation aufzubauen. Und dann wird es um Ressourcen gehen, weil diese Mondstationen müssen sie versorgen. Und deswegen nicht umsonst zielen eben alle Missionen auf den Südpol des Mondes, wo es eben viel komplizierter ist. Bisher sind alle Mondlandungen, bemannte Mondlandungen eben im Äquatorbereich passiert. Warum will man jetzt auf den komplizierteren Südpol des Mondes landen? Weil das der Bereich ist, der sich am ehesten für Mondstationen eignet. Zum einen, weil sie eben hier Krater haben, in denen sie Mondlicht haben werden für Energieversorgung, Sonneneinstrahlung, aber weil man eben gerade in den Kratern des Mond-Südpols eben Helium-3 und vor allen Dingen auch Wasser vermutet. Und das sind ja auch Ressourcen und diese werden sie brauchen, um eine permanente Mondstation betreiben zu können. Oder auch dann mit Helium-3 beispielsweise Treibstoff zu produzieren, um vom Mond aus dann beispielsweise zum Mars zu starten. Also wenn Sie vom Mond aus starten, haben Sie eine viel geringere Gravitation, brauchen Sie viel weniger Treibstoff. Also das sind Bereiche, die sind mit eingeplant und die sind eben auch durchaus realisierbar. Wenn wir jetzt auf die Asteroiden denken, das ist eine weitere Zukunftsmusik, wobei auch hier ganz konkret dran geforscht wird, eben auf Asteroiden da Ressourcen zu heben. Und hier reden wir dann von seltenen Metallen, seltenen Erden. Und das ist sehr komplex und kompliziert. Aber sollte so eine Mission gelingen, dann reden wir davon, dass hier dann mit so einer Mission das Vielfache eines Jahresumsatzes von großen Staaten wie den USA oder China generiert werden kann. Also das heißt, der Anreiz und der wirtschaftliche Nutzen ist dann definitiv gegeben, sodass auch hier Forschungen stattfinden und ich das nicht für langfristig ausschließen würde.
Okay, und dann schließt sich natürlich ganz schnell die Frage an von Nutzungsrechten, Zugangsrechten. Wer hat den Zugriff? Es gibt ja von 1967 ein völkerrechtliches Abkommen, einen Weltraumvertrag. Darin steht, die Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper soll zum Nutzen und im Interesse aller Länder erfolgen, ungeachtet ihres Entwicklungsstandes und ist allen Staaten ohne Diskriminierung zugänglich. Das klingt gut, aber wie sieht's denn heute eigentlich damit aus?
Also Sie haben recht, der Weltraumvertrag von 1967 ist noch immer die völkerrechtliche Grundlage des Weltraumrechts, also wie wir den Weltraum nutzen, und der Weltraum, der eben keinem Staat gehört. Was der Weltraumvertrag nicht regelt, ist eben die Nutzung von Ressourcen im Weltraum. Wir haben die freie Zugänglichkeit, wir haben auch in Artikel 4 dann die friedliche Nutzung, die Nichtmilitarisierung von Himmelskörpern. Was wir auch noch haben, ist in Artikel 2 das Verbot nationaler Aneignung. Also es soll eben ein Raum sein, der allen Staaten gehört. Und hier haben wir jetzt den Punkt, es gibt eben keine Regelung zu Weltraumbergbau, also Nutzung oder Abbau von Ressourcen. Und hier muss man sagen, wie steht die jetzt zur Verbot territorialer Aneignung? Ist die Nutzung von Ressourcen, steht die im Konflikt? Ist es quasi eine indirekte territoriale Aneignung, wenn Ressourcen genutzt werden? Oder ist es Teil der friedlichen Nutzung und Erschließung des Weltraums, wenn man quasi eine permanente Mondstation für Forschungszwecke betreibt? Das heißt, hier haben wir einen Interpretationsspielraum, der versucht wird zu schließen mit beispielsweise den Artemis Accords, zu denen sich ja ganz viele Partner der Amerikaner bekennen und die eben Weltraumbergbau erlauben, also die Nutzung der Ressourcen für den Betrieb dieser Station erlauben. Übrigens gibt es einen völkerrechtlichen Vertrag, der die Nutzung von Weltraumressourcen regeln würde. Und das ist der sogenannte Mondvertrag von 1979, den aber leider nur 17 Staaten ratifiziert haben und davon keine der großen Weltraumnationen. Und der sieht eine ähnliche Regelung vor, wie wir sie beispielsweise für die Ressourcen auf dem Meeresboden finden. Also eine internationale Behörde, die eben den Abbau von Ressourcen in der Tiefsee, also auch in dem hoheitsfreien Raum, regelt. Eine ganz ähnliche Regelung haben wir im Mondvertrag, den jedoch, wie gesagt, fast kein Staat ratifiziert hat, um sich eben hier entsprechend nicht einschränken zu lassen.
Aber vor 10 Jahren hat die Obama-Regierung dann auch noch ein Gesetz erlassen. Und darin geht es darum, dass alles, was zunächst mal US-Bürger von einem Asteroiden oder einem Planeten bergen können, dass denen das gehört, dass sie das kommerziell nutzen oder auch verkaufen können. Also können die US-Amerikaner so etwas einfach per Gesetz beschließen und dann die Ressourcen ausbeuten? Geht das?
Ja, sie sind nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Es gibt andere Staaten, die danach gezogen sind. Übrigens zum Beispiel auch Luxemburg, was auch eine große Raumfahrtnation in Europa ist. Können sie auch. Und das kann man auch eben wieder mit den Prinzipien des Weltraumvertrages begründen. Weil hier haben wir dann eben noch in Artikel 6, dass die Staaten eben für die Aktivitäten, für private Raumfahrtaktivitäten verantwortlich sind. Und das heißt, die Staaten regulieren quasi, wenn private oder kommerzielle Akteure in den Weltraum gehen. Das heißt, deswegen sind ja regulieren auch die Staaten private Starts. Also SpaceX kann nicht einfach starten, wann immer es möchte, sondern es muss eben die Starterlaubnis von der amerikanischen FAA bekommen. Also das heißt, diese Regulierungen sind da und hier kann man eben genauso wieder sagen, die Staaten sind verantwortlich und die Staaten interpretieren mit diesen Weltraumgesetzen eben, was ihre privaten Akteure dürfen oder nicht dürfen. Jetzt könnte man theoretisch sagen, das widerspricht diesem Verbot nationaler Aneignung. Aber es ist im Weltraumrecht momentan keine Institution vorgesehen, die eben hier Verstöße gegen das Weltraumrecht letzten Endes auch ahnden kann.
Das heißt, es bräuchte eigentlich eine internationale Kommission oder Agentur, die diese Zugangsrechte im Blick hat und darüber wacht und verteilt. Oder was müsste es da für eine Regulierung geben?
Genau, das wäre eine Variante, aber das muss natürlich erstmal von allen Staaten beschlossen werden und dann eben auch ratifiziert werden und damit anerkannt werden.
Wo stehen wir in 20 Jahren? Was meinen Sie?
Ich glaube, die Bedeutung des Weltraums wird weiter steigen, wird weiter zunehmen in allen Bereichen. Wir haben ja schon über die Weltraumwirtschaft gesprochen, die jetzt schon einen großen Anteil, 600 Milliarden pro Jahr generiert. Also hier sehen wir Tendenzen, dass sie sich in den nächsten 10 Jahren verdreifachen soll. Also reine Weltraumwirtschaft, 1,8 Billionen dann US-Dollar pro Jahr. Weltraum ist jetzt schon essentieller Bestandteil unseres täglichen Lebens, kann man sagen, ob wir es merken oder nicht. Die Gefahr für Konflikte im Weltraum wird steigen. Wir werden sehen, dass Konflikte, auch militärische Konflikte und Kriege zunehmend nicht nur mit, sondern auch im Weltraum ausgetragen werden. Wir haben noch gar nicht über Weltraumschrott gesprochen, was auch ein Riesenproblem ist. Die Bedeutung von Weltraum wird auf jeden Fall steigen und aber auch, dass wir uns mit Weltraum beschäftigen.
Das sagt die Expertin für Sicherheits- und Weltraumpolitik Dr. Antje Nötzold von der Universität der Bundeswehr in München.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.